du hast mehr für mich als Illusionen und dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind, dann lasst uns doch jetzt bewusst auch auf Gottes Rat hören. Lasst uns in sein Wort reinschauen, unser Herz öffnen, damit er zu uns reden kann. Die Petra kommt gleich nochmal nach vorne, ist nämlich heute Morgen dran, uns das Wort Gottes zu lesen. Der Text müsste inzwischen bekannt sein, denn es ist der dritte Sonntag hintereinander, dass wir den gleichen Text lesen. Und trotzdem lade ich dich ein, wieder in deiner Bibel mitzulesen. Wenn du keine hast, hinten hat es noch welche. Wenn du gar keine besitzt, dann nimmst hinten eine mit. Und jetzt hörst du auf jeden Fall zu, wenn Gott zu uns redet.
Also ich lese aus der Elberfelder revidierten Übersetzung Matthäus Kapitel 6, Vers 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du die Türe geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben.
Dankeschön. Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Lass es in unserem Herz auf fruchtbaren Boden fallen und lass es wachsen und unseren Glauben und unser Leben verändern. Amen. Ich finde es sehr spannend, wenn ich während der Woche dann Gelegenheit habe, mit jemand zu beten und plötzlich höre, wie die Person das Gebet anfängt mit Papa. Oder hat jemand aufgepasst letzten Sonntag und hat sich herausfordern lassen, das nochmal neu durchzudenken, diese Geschichte mit dem Vater, zu dem ich kommen darf, wie zu meinem Papa. So fängt die Sache ja an, wenn Jesus Menschen beibringt, wie wir beten sollen. Vater unser im Himmel, und wir haben festgestellt, das Wort Vater, das trifft's eigentlich nicht so ganz, sondern Papa kommt dem viel näher, so wie ich meinem Vater begegne als Kind. Ich möchte trotzdem mit euch heute gern nochmal am Anfang dieses Gebets anhalten, je nach Übersetzung ein Wort sogar davor oder danach, und über das Unser noch ein bisschen nachdenken, das ja auch so ein Wort ist, wo man so schnell drüber liest. Das bekommt eine ganz interessante Bedeutung, vor allem im Zusammenhang, wo Jesus ja gerade vorher so über die Umstände des Gebets geredet hat. Und dann hat er von den Heuchlern geredet, die sich im Gebet groß darstellen, und hat gesagt, wenn du betest, dann gehst du ganz allein irgendwo hin in dein Zimmer und dann betest. Und wie sollst du beten? Dann sollst du sagen: Mein Papa. Nein, dann sollst du sagen: Unser Papa. Und das ist ja eigentlich seltsam, wenn man allein ist, ne? So was zu sagen. Und da merkt man schon, es lohnt sich vielleicht, über dieses Wort nochmal nachzudenken. Ganz klar müssen wir dem vorausschicken, die Sache, was Gebet nicht ist, das Jesus sich vorstellt. Denn da geht er ja selber sehr ausführlich davon ein. Gebet ist kein Mittel, um vor anderen gut darzustellen. Das erklärt Jesus hier sehr deutlich am Beispiel von Menschen in seiner Zeit, die genau das tun. So die großen geistlichen Helden halt, die Führer des Volkes, die dastehen, die, so beschreibt es zum Teil sogar mit Trompeten, ankündigen lassen hier, wenn sie jetzt zum Gebet in den Tempel kommen und alle stehen staunend da, wenn dann ein wohlgeformtes, langes, sehr geistlich klingendes Gebet kommt und sagt, boah, so wie der betet, möchte ich auch mal beten können. Andere stehen vielleicht nur ganz verschämt daneben. An anderer Stelle erzählt uns Jesus das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, der dann hinten steht und stammelnd nur einen einzigen Satz rausbringt. Welch ein Armutszeugnis eigentlich im Vergleich zu dem langen Gebet, das gerade vorher kam. Und dann sagt Jesus, und was glaubt ihr jetzt, wen hat Gott gehört? Der eine hat gebetet, um gut dazustehen. Und es bietet sich natürlich an, wenn man so in der Öffentlichkeit betet. Da kann man mal so sein ganzes großes geistliches Vokabular rauskramen. Wir haben uns ja da schon drüber unterhalten vor 2 Wochen auch, dass wir vielleicht mal so unser Gebetsvokabular auch mal ausmisten müssten bei der Gelegenheit. Dass wir da oft auch ganz viele Dinge reinpacken, die zwar schön und christlich und geistlich klingen, aber eigentlich genau gar nichts bedeuten. Nur unser Gebet verlängern und machen, dass es gut klingt. Gebet ist nicht, um vor anderen gut dazustehen. Gebet braucht in diesem Sinn auch keine Öffentlichkeit. Gebet kann man tatsächlich dann völlig unbeachtet vom anderen beten. Und Jesus sagt, geht in dein Zimmer. Da haben wir natürlich auch ganz andere Vorstellungen davon heute, was das heißt. Also unser Anselin ist ja letzten Sonntag 9 geworden und ein Wunsch war dann, also jetzt wo sie 9 ist, will sie gerne ihr eigenes Zimmer. Als wir vor kurzem umgezogen sind, da sind unsere beiden großen Mädels noch in ein gemeinsames Zimmer reingefahren, weil sie wollten noch gar nicht allein schlafen. Ja, aber jetzt ist sie ja groß und jetzt kriegt sie ein eigenes Zimmer. Und es ist toll, weil unsere Wohnung groß genug ist, dass es jetzt für alle 3 Mädels ein eigenes Zimmer geben darf. Ja, und das schwingt natürlich so ein bisschen im Hinterkopf mit. Ja, also dann gehst halt so in dein privates Reich, ja, und machst die Tür zu. Die Häuser der damaligen Zeit sahen natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Also da gab es im Großen und Ganzen zunächst einmal ein großes Zimmer und in dem hat alles stattgefunden. Das tägliche Leben, genauso wie das nächtliche Schlafen, genauso wie die Unterbringung der Tiere, wenn es Nacht war oder kalt war oder geregnet hat draußen. Das war alles in einem Raum. Ja? Da hat nicht so jeder sein Zimmer gehabt, wo man sagt, da ziehe ich mich jetzt mal ganz gepflegt zurück so zum Beten. Ja? In den meisten Häusern gab es höchstens noch einen anderen Raum und zwar hat man innen einen kleinen Bereich abgetrennt für die Vorräte. Ja, der war dann auch nur von innen raus zugänglich, dass keiner von außen da irgendwie kommen kann und was klauen. Das war ein enger Raum voll mit Vorräten, mit Lebensmitteln und allem. Da ging man halt rein, wenn man was holen musste. Ja, das ist das Wort, das Jesus dann auch verwendet. Der sagt eigentlich, wenn du betest, dann gehst einfach in die Vorratskammer. Ja, da geht man normalerweise rein, wenn man irgendwelche Haushaltssachen zu tun hat. Na, wenn es da irgendwas halt gibt, wo man holen muss oder so, das hat zunächst einmal gar keine religiöse Bewandtnis, in dieses Zimmer zu gehen. Das fällt eben auch gar keinem groß auf. Also heute gibt es dann Christen, die machen sich, basierend auf dieser Stelle, richten die sich einen separaten Gebetsraum ein. Und das kann natürlich was Nützliches sein, ne? Wenn man sagt, da kann ich mich gut konzentrieren und so. Aber es kann auch umgekehrt, muss es nicht, aber kann es auch wieder zu sowas werden, wenn ich das jetzt ankündige. Also ich gehe jetzt in meinen Gebetsraum, gell? So, und alle denken, boah, ist der geistlich, der hat sogar einen Gebetsraum. Ne? Der, von dem Jesus sich, der sagt, ich gehe mal kurz Vorräte holen, ich bin gleich wieder da. Ja? Und dann dauert es halt ein bisschen länger und gar keiner kriegt es groß mit, dass der jetzt mit Gott redet. Weil es beim mit Gott reden eben nicht darum geht, dass andere das mitkriegen. Sondern dass Gott das mitkriegt, der hört ja auf jeden Fall zu. Das ist dann mit Sicherheit ja aber auch wieder kein Verbot in der Gemeinschaft zu beten. Das ist ja gut, dass wir das miteinander tun und da haben wir biblisch reichliche Vorbilder dafür. Das macht die Gemeinde in der Apostelgeschichte ständig. Also Jesus meint mit Sicherheit nicht, dass man jetzt nur noch irgendwo so ganz privat beten soll. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht weit schauen, um festzustellen, dass die Versuchung dann schnell da ist, in der Gemeinschaft vor den anderen doch was darstellen zu müssen. Und ich habe ja schon vor ein oder zwei Wochen gesagt, dass ich manchmal so auch ein bisschen den Verdacht habe, dass sich manche auch gar nicht trauen, in der Gemeinschaft zu beten, weil sie den Eindruck haben, ich kann ja eben gerade nichts darstellen, wenn ich hier bete. Und dann halte ich lieber meinen Mund. Beim Beten geht es nicht ums Gesehenwerden. Beim Beten geht es nicht darum, wie geistlich das klingt. Ich würde sogar wagen zu behaupten, dass wenn ich in der Gemeinschaft bete und es so toll klingt, dass der neben mir denkt, boah, so möchte ich auch mal beten können, dann bin ich eigentlich ein schlechtes Vorbild. Wenn andere aus meinem Gebet lernen, dass man da erst irgendwie ein bestimmtes Niveau erreicht haben muss, bevor man mit Gott reden darf, dann lernen sie bei mir was, was falsch ist. Dann bin ich kein gutes Vorbild. Vielleicht muss ich gerade in der Gemeinschaft es wieder neu lernen, ganz einfach zu Gott zu kommen, nichts darstellen zu wollen vor ihm. Natürlich steckt da auch ein bisschen so dieses Punktedenken drin, ne? Also der Lohn für die Menschen damals, die im Tempel so groß gebetet haben, war ja offensichtlich. Die hatten Ansehen in der Gesellschaft. Da wusste jeder, das sind die wirklichen geistlichen Vorbilder. Die hat man geehrt für diese Sache. Die hat man hochgehalten, zu denen ist man vielleicht gekommen, um Rat zu fragen, wenn man was über Gott wissen musste. Der Lohn, der war unmittelbar und greifbar. Interessanterweise sagt Jesus dann gerade über diese Menschen, die bekommen jetzt vom Vater keinen Lohn mehr. Die haben ja ihren schon. Ja? Vielleicht muss ich auch anfangen zu überdenken, wo ich denn meinen Lohn, meinen Gewinn erwarte, mit der Art und Weise, wie ich bete. Also Gebet ist kein Mittel, vor anderen gut darzustellen. Das ist einfach mal so die Vorbedingung für das Ganze, was dann kommt, wenn Jesus sagt, und wenn ihr betet, dann sollt ihr sagen, unser Vater. Also das hat ja offensichtlich doch etwas mit Gemeinschaft zu tun, wenn ich komme und sage, unser Vater. Es ist immer ganz spannend zu beobachten, wenn in einer Familie seit einiger Zeit schon ein Einzelkind da war und das schon ein paar Jahre alt ist und das eigentlich die Gewohnheit hat, so die ganze Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zu ziehen. Ich kenne ein paar Familien, nicht hier in der Gemeinde, sage ich jetzt einfach mal, sondern wo das ganz extrem ist, wo sich eigentlich die ganze Welt der Familie nur noch um das Kind dreht und dann kommt plötzlich der große Schock, dann gibt's Geschwister. Ja, und plötzlich muss man die Aufmerksamkeit teilen mit anderen. Plötzlich ist es nicht mehr mein Papa, sondern unser Papa. Da muss manches Kind erstmal ganz schön schlucken. Ja, Anselin kann sich da nicht mehr dran erinnern. Aber bei dir war das auch nicht so schlimm, ja. Obwohl du schon 2 Jahre lang deine Eltern für dich selber hattest. Ja, vielleicht weiß ja der eine oder andere noch. Davon. Das macht ja schon einen Unterschied. Wir sind da ganz schnell dabei, in mein Papa-Form zu beten. Wir beziehen gerne unser Gebet und auch unser Glaubenserleben zunächst einmal sehr stark nur auf uns selber. In einer Welt, wo man sagt, dass Glaube Privatsache sei, haben wir es gelernt zu sagen, Glaube ist was, da geht es um mich und da geht es um Gott. Und das, was zwischen uns passiert. Das widerspricht aber dem, was uns das Neue Testament immer wieder sagt. Denn dort ist Glaube nirgends Privatsache und ist Glaube auch nie eine Einzelgeschichte. Sondern Glaube bringt mich hinein in die Familie Gottes und in dieser Familie Gottes gibt es keine Einzelkinder. Es gibt nur eine riesengroße Familie. Das ist dort kein Problem. Weil dieser Papa, der hat so unendlich viel Aufmerksamkeit, dass es kein Problem ist, sich die zu teilen. Aber es ist wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Gott hat nicht nur mich persönlich irgendwie errettet, weil er mit mir persönlich irgendwas machen wollte, sondern er hat mich, den Einzelnen, hineingebracht, sofort vom ersten Moment an, in eine große Gemeinschaft. Christsein heißt nicht nur, ich habe jetzt einen Vater in Gott, das ist ganz toll, dass ich zu ihm Papa sagen darf, sondern das heißt immer auch automatisch, ich habe jetzt ganz viele Geschwister. Ja, ich weiß, man sagt, seine Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Das ist, gilt da natürlich auch. Aber damit muss ich jetzt leben. Das ist ein unabdingbarer Teil meines Christseins, dass ich Geschwister habe. Der Papa, zu dem ich komme, ist nicht nur mein Papa, sondern ist immer unser Papa. Und das Gebet, was ich spreche, ist immer Teil auch des Gesprächs in dieser Familie Gottes. Die Vaterbeziehung, die ich habe, ist eine Familienbeziehung. Und vielleicht ist es schon im privaten Gebet ganz gut, wenn ich tatsächlich allein bin in meiner Kammer, das dran zu denken und zu sagen, unser Papa. Weil ich jetzt zwar in diesem Moment allein bin, aber doch verbunden mit so vielen anderen und wir gehören zusammen. Auch wenn ich die anderen gerade nicht sehe, nicht fühle und nicht wahrnehme. Die gehören immer dazu. Es ist nie eine Einzelbeziehung. Umso wichtiger wird es dann natürlich, wenn wir zusammensitzen. Wenn wir hier sitzen, da ist es dann so ähnlich wie die Familie, die um den großen Tisch rum sitzt, gemeinsam, vielleicht beim Essen, ist ja immer gut, ne? Zu der Vater oben am Ende des Tisches vielleicht, und wo fröhlich geredet wird in der Familie. Mit dem Papa natürlich, aber auch untereinander. Das Gebet ist ein Teil dieser Familienbeziehung, eine Richtung von dem, was da geredet wird, was da stattfindet. Weil ich immer zu dieser Gemeinschaft gehöre. Gemeinsames Gebet, das wir auch feiern hier im Gottesdienst, das heißt, wir machen uns eins miteinander, wir hören zu, was den anderen umtreibt, wir denken drüber nach, was ihn bewegt, und das ist uns nicht egal. Das heißt, ich nehme auch wahr, automatisch, ich habe da eine Gemeinschaft, die steht zu mir, die interessiert sich für mich. Die weiß, wenn es mir nicht gut geht, und das ist nicht nur unwichtig, wenn ich nachher hier sitze im Gottesdienst und meinem Papa erzähle, dass mir das Herz wehtut wegen dem, was ich gerade erlebe, dann sitzen die anderen nicht nur drumherum und warten, dass ich endlich fertig bin, dass der Nächste reden kann, sondern die nehmen teil an dem Ganzen. Die freuen sich auch mit mir, wenn es mir gut geht. Wenn einer hier dankt, dann ist das ja nicht nur ein Programmpunkt, der abgehakt wird, sondern dann freuen wir uns miteinander. Wenn Menschen hier vorne erzählen auf dem Sofa, was Gott in ihrem Leben tut, dann fragt sich vielleicht manchmal, warum müssen die das jetzt hier ausbreiten, gell? Also, ja? Aber das, weil wir Familie sind. Weil es wichtig für uns ist, wenn sich jemand freut und wenn jemand was mit Gott erlebt hat. Und weil wir da was uns mitfreuen. Und auch, weil es unseren Glauben stärkt. Weil es mir doch gut tut zu hören, dass Gott heute noch was tut. Wenn ich gerade vielleicht in einer Situation bin, wo ich mich gar nicht so fühle, als ob Gott bei mir noch was tun könnte. Und dann höre ich da vorne, dann habe ich da 2, 3, 4 Leute sitzen, die erzählen mir von ähnlichen Situationen, wo sie Gott jetzt gerade, nicht irgendwie in alten Geschichten von vor 2000 Jahren, sondern jetzt gerade erlebt haben. Und da sage ich mir plötzlich, Mann, wenn er bei der Petra was tun kann, oder wenn er bei der Sonja was tun kann und wenn er bei der Steffi ins Leben reinreden kann, dann kann er das auch bei mir. Das tut mir gut. Das baut meinen Glauben auf, auch wenn ich gerade bei mir selber gar nichts sehe. Da tragen wir gemeinsam unsere Hoffnung weiter. Das gibt uns Halt, auch einer dem anderen. Das ist ein Teil, wo wir einander auch zusprechen, sagen, halt durch. Ich weiß, es ist schwierig in deiner Situation, aber ich komme gemeinsam mit dir zu unserem Papa und es soll auch dir was sagen. Es soll dir sagen, es lohnt sich nicht, hier schon aufzugeben. Wir gehen gemeinsam weiter und mit unserem Papa werden wir das schaffen. Das ist Trost, wenn man gemeinsam über diese Dinge reden kann und gemeinsam vor Gott kommen kann, gemeinsam einmal den Arm umeinander legen kann und sagen, das ist mir wichtig und es tut mir auch weh, wenn es dir weh tut. Überhaupt, wenn wir die Hände auflegen aufeinander, dass ganz spürbar wird, dass wir Anteil nehmen oder wenn wir einander den Segen zusprechen. Ich habe mal auf der Suche nach einem Bild für diesen ganzen Punkt. Und wenn man dann so Gebet eingibt, Gebet in der Gruppe, in so verschiedene Seiten, wo man halt im Internet gerade freie Bilder kriegt, da kommen alle möglichen Bilder aus irgendwelchen Gottesdienstsituationen. Also ich bin auch nicht happy mit dem da. Ne? Also das ist auch nicht das Ideale. Ich habe eigentlich kein wirklich Gutes gefunden. Weil was mich gestört hat an den meisten Bildern, ist, dass da Leute, so wie ihr jetzt, nebeneinander in irgendwelchen Reihen sitzen. Die sind dann so zum Teil nach vorne geneigt und man sieht so irgendwie an der Haltung, das soll jetzt Gebet sein an dieser ganzen Sache. Aber so irgendwie ist die Haltung doch so, wir sind irgendwie so nebeneinander her, kommen wir parallel jeweils einzeln zu unserem Gott und Papa. Was mir gefallen hätte, wäre ein Bild von Menschen, die im Kreis sitzen miteinander. Weil es eigentlich viel mehr zum Ausdruck bringt, was hier passiert, wenn wir gemeinsam beten. Dass wenn wir gemeinsam beten, ist ja nicht nur, dass du halt zu deinem Papa kommst und du halt zu deinem Papa kommst und du halt, sondern das hat ja auch was mit unserem Miteinander zu tun. Wir reden miteinander und mit unserem Gott. Schade, dass es kein Bild dazu gab. Aber das Bild kannst du ja live erleben, denn das ist ja zum Beispiel auch genau das, worum es dann in unseren Kleingruppen geht. Vielleicht erinnert ihr euch, inzwischen sind es glaube ich 4 Jahre her, dass wir da mal ganz lange ein Thema drüber gemacht haben, worum es da eigentlich geht in diesen Beziehungen in den Kleingruppen. Wir haben da einmal so 3 Punkte rausgearbeitet, was eigentlich das Ziel von so einer Kleingruppe ist, nämlich Leben teilen, gemeinsam wachsen und miteinander Gott ehren. Das waren so die 3 Punkte, die da stattfinden sollen im Leben von so einer Kleingruppe. Und es fängt unbedingt immer an mit diesem Punkt Leben teilen. Das fängt dann damit an, wenn wir in der Gruppe miteinander sitzen und wir reden einfach mal drüber, wie es uns geht. Wir haben uns eine Woche nicht gesehen jetzt und wir wollen einfach mal hören. Und der eine freut sich und der andere erzählt vielleicht sogar von einer Gebetserhörung, so wie hier auf dem Sofa. Und dem Dritten geht es gerade echt schlecht. Und wir hören aufeinander. Und dann tragen wir das Gehörte ins Gebet. Und es ist einer der wichtigsten Punkte in so einem ganzen Kleingruppentreffen, ist dieser Moment miteinander. Also manche haben so den Eindruck, man sollte am Anfang nicht so viel schwätzen, dass man hinterher länger die Bibel lesen kann. Aber wenn man diesen Teil überspringt, hat man eigentlich fast das Wichtigste verschlafen an dieser ganzen Sache. Wir teilen unser Leben miteinander und dann kommen wir zu unserem Papa miteinander als Gemeinschaft, weil wir uns wichtig sind. Und dieser nächste Punkt dann, gemeinsam wachsen, der sich natürlich immer auf das Wort Gottes gründet, der kommt aber daraus, aus dieser Gemeinschaftszeit. Wir können gemeinsam wachsen, weil wir eine Gemeinschaft sind, weil wir was miteinander haben und weil wir Anteil haben am Leben des einen des anderen. Und ich glaube auch, dass Gott ehren kein separater Punkt ist, sondern dass der am allerstärksten dort stattfindet, wo wir aufeinander zugehen. Da wird Gott wirklich geehrt. Deswegen möchte ich diesen Moment auch nutzen heute Morgen, um dir wieder neu Mut zu machen. Wenn du nicht Teil einer solchen Kleingruppe bist, dann solltest du Teil einer solchen Kleingruppe werden, weil diese Beziehungen, die brauchen wir. Und das kann man nicht mit 100 Leuten im Sonntagsgottesdienst leben. Ein Stück weit so. Deswegen haben wir unser Sofa und solche Sachen, wo wir auch Anteil nehmen am Leben von anderen. Aber in dieser Intensität kann man es nur in einer kleinen Gruppe leben und du verpasst was, wenn du das nicht hast. Ja, und dann war da dieser Gottesdienst vor 2 Wochen, wo wir so einige Punkte haben, die auch Diskussionen ausgelöst haben über das Gebet. Und dann kamen hinterher Leute zu mir und haben gesagt, ja, bringt es dann überhaupt was, wenn mehr als einer für eine Sache betet? Wenn Gott sowieso schon weiß, ja, was wir brauchen. Und wenn es eh gerne gibt, ganz unabhängig von uns. Was ist dann der Sinn darin, wenn mehrere Leute beten? Ja, die Frage ist eigentlich ganz logisch. Also Tatsache ist, wenn das der Ausgangspunkt ist und Gott sowieso weiß, was ich brauche und es sowieso gibt, auch unabhängig von dem, wie ich bete, dann braucht theoretisch nicht mal einer beten. Ja, und schon gar nicht 15 oder 20. Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Diese Fragen, die kommen dann, wenn wir unser Gespräch mit Gott auf die Frage reduzieren, was kommt am Schluss als Ergebnis raus. Wenn es bei Gebet nur darum geht, Gott im Grunde dazu zu bedienen, dass er am Schluss eine Gebetserhörung auswirft. Also ich sage immer, das ist das Kaugummi-Automaten-Denken. Ja, Gott ist so eine Maschine, wo man oben ein Gebet reinwirft auf die richtige Art und Weise und dann kommt unten die Gebetserhörung raus. Und wenn das einzige Ziel des Gesprächs ist, am Schluss diese Gebetserhörung zu erhalten, ja, dann macht es der Logik nach auch keinen Unterschied, ob einer betet oder 15 oder gar keiner, weil Gott diese Gebetserhörung sowieso gerne gibt. Aber bei Gebet geht es um so viel mehr. Es geht um meine Beziehung zu meinem Vater. Und, das soll uns dieses unser Vater wieder sagen, es geht auch um meine Beziehung zu meinen Geschwistern. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob einer betet oder 15. Ja? Also könnt ihr ja mal die Leute fragen, die krank sind und die sicher auch selber gebetet haben, Herr, mach mich gesund. Ob ihnen das gut getan hat, zu wissen, dass da noch andere Menschen sind, die jetzt auch beten dafür. Denen das nicht egal ist, ob es ihnen jetzt schlecht geht oder nicht. Sondern die sagen, Mann, das tut mir auch weh, dass du leidest. Und ich komme auch zu meinem Papa und ich sage, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du den anderen jetzt heilst. Natürlich macht das einen Unterschied. Das stärkt doch unsere Gemeinschaft. Das macht doch was mit dem Miteinander zwischen uns. Klar, wer Gebet nur von der Gebetserhörung abhängig macht, der guckt gar nicht auf diese Punkte. Und für den macht es dann vielleicht nichts mehr aus. Gebet hat ganz viel mit unserer Beziehung miteinander zu tun. Und eine dritte Sache. Gebet ist Anteilnahme am Leben der anderen, da haben wir schon ganz viel drüber geredet, aber es ist trotzdem nochmal interessant, über das Wir im Beten nachzudenken. Wir haben ja vor 2 Wochen, habe ich euch schon gesagt, dass ich in letzter Zeit auch sehr bewusst beobachtet habe, bei mir selber und auch bei anderen und im Gottesdienst und so, wie wir eigentlich beten. Und es ist ganz spannend, da mal auf so Worte wie wir und uns und solche Sachen zu hören. Die kommen ja in unseren Gebeten auch vor. Wobei es schon so ist, dass der Großteil unserer Gebete zunächst einmal von einem Ich ausgeht. Ja? Ich komme zu Gott, meinem Papa, und das darf ich ja auch mit den Dingen, die mich persönlich beschäftigen. Ja? Aber das ist schon mal interessant zu sehen, wie viel Raum das einnimmt in meinem Gebeten, das Ich. Wie stark ich auch dabei bin zu sagen, mein Papa und nicht unser Papa. Und dann gibt es die Wir-Momente. Und wenn man die mal rausnimmt und anguckt, dann fällt da noch was Spannendes auf. Nämlich das Wir taucht immer gern dann auf, wenn wir Dinge bekennen vor Gott. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? Also, wenn ich jetzt eine Predigt gehalten habe, ja, und so mancher hat gemerkt, Mann, da mache ich auch was in meinem Leben, das sollte ich dringend ändern. Ja? Und dann sage ich hinterher, jetzt ist Zeit, um Gott Antwort zu geben. Dann betet ganz so manch einer hinterher. Und Herr, du siehst, wie oft wir das falsch machen. Und wie sehr wir unser Leben ändern müssen. Und so. Ist echt spannend. Wenn es ums Bitten geht, bin ich immer beim Ich. Wenn es ums Bekennen geht, bin ich beim Wir. Wenn er noch ein bisschen weiter guckt, dann stellt er fest, dass so manches Wir-Bekenntnis eigentlich ein unehrliches Wir-Bekenntnis ist, weil eigentlich ich beim Wir-Sagen denke, dass es vor allem die anderen betrifft. Ja? Die sollten mal ihr Leben ändern, aber das kann ich ja im Gebet nicht so sagen. Also sage ich mal Wir, ja? Also schließe mich irgendwie mit ein. Warum bekennen wir eigentlich nicht für uns selber und bitten füreinander? Das wäre doch eigentlich die richtigere Reihenfolge, oder? Statt stellvertretend für andere zu bekennen und denen damit noch im Gebet praktisch eine verschlüsselte Nachricht zu schicken, zu sagen, änder mal dein Leben und dann für uns selber zu bitten. Vielleicht müssen wir auch da lernen, in Bezug auf unser Vater wieder neu aufzupassen und nachzudenken, was wir eigentlich beten, wenn wir mit dem Papa im Himmel reden. Und dann geht es weiter, wenn ich dann zu Hause bin und dann ganz schnell wieder bei dem Ich lande und bei meinem Vater. Auch da sollte ich nicht vergessen, dass auch ganz allein ich immer in dieser Beziehung stehe mit anderen. Auch da sollte ich dann die anderen mit reinnehmen, meine Sünden bekennen und dann für die anderen da sein im Gebet. Paulus schreibt im Galaterbrief, helft einander, eure Lasten zu tragen. Und im Korintherbrief, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Auch das hat Platz in meinem ganz persönlichen Gebet. Weil der Papa, zu dem ich komme, immer unser Papa ist. Und was ich glaube, was Jesus tun möchte, als er seine Jünger hier beten lehrt und sein Gebet so anfängt, und was ich gerne heute Morgen tun möchte hier in dieser Predigt, ist dich einzuladen, diese Dimension des gemeinsamen Betens wieder neu zu entdecken. Festzustellen, dass ich nie alleine vor Gott stehe. Drüber nachzudenken, was das mit mir macht, als dem, der da steht und mit dem macht, was ich sage. Deine Augen zu öffnen für die Menschen, die um uns rum sind. Und vielleicht kann ich dich sogar einladen, Teil von einer Kleingruppe zu werden, wo das immer und immer öfters passiert. Aber egal, ob du in eine Kleingruppe gehst oder hier im Gottesdienst betest oder allein in deiner Kammer, der Papa, zu dem ich komme und zu dem ich kommen darf, ist immer unser Papa. Und zu ihm beten wir jetzt. Papa, wir sitzen heute Morgen hier im Gottesdienst zusammen, zum Teil mit Menschen, die wir noch nicht einmal kennen, zum Teil mit Menschen, an denen wir uns vielleicht manchmal stoßen, zum Teil mit Menschen, die uns unglaublich sympathisch sind. Ganz verschiedene Menschen sitzen hier heute Morgen zusammen und was uns eint, ist die Tatsache, dass du unser Papa bist. Jeder von uns ist zu dir gekommen und du hast uns zu deinem Kind gemacht. Das ist eine geniale Sache, zu dir Papa überhaupt sagen zu dürfen. Aber ich bitte dich neu um deine Hilfe, dass wir das drumherum nicht übersehen. Dass wir verstehen, in welcher Familienbeziehung wir auch dadurch hineingekommen sind. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest und die Herzen öffnest für die anderen Teile unserer Familie. Und dass wir dir heute Morgen neu gemeinsam begegnen dürfen als unser Papa. Hilf uns dabei durch deinen Heiligen Geist. Amen.